Kurz und würzig, der Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Gemeinsam gestalten wir Regionen von morgen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurz und würzig, dem Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Mit mir im Studio ist heute wie immer die wunderbare Annie Kilpert.
Hi!
Und heute zu Gast haben wir wieder geballte Frauenpower, nämlich Dr. Nora Reinecke von der Freien und Hansestadt Hamburg. Man kann schon sagen, ehemalige Gesamtprojektleiterin Connected Urban Twins, aber auch Aushängeschild der MPSC-Förderung. Und wenn immer irgendwo Bühnen zu sehen waren, hat man sie getroffen. Und ja, herzlich willkommen, Nora, bei uns im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung, ihr beiden. Ich freue mich, da zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Dann zähl doch mal kurz noch in deinen eigenen Worten, falls es wirklich Zuhörende gibt, die dich nicht kennen, wer du denn bist. Und so kennt man mich hier. Und was du denn sonst so machst, außer Connected Urban Twins?
Ich finde, du hast das schon ganz wunderbar anmoderiert. Vielen Dank, Steffen, für die Einleitung. In der Tat, ehemalige Gesamtprojektleiterin und Hamburger Projektleiterin des Connected Urban Twins Projekt, eines der Modellprojekte Smart Cities der BMWSB-Förderung der vergangenen Jahre. Und es gibt auch aktuell noch Projekte, die in der Förderung sind. Und da waren wir über die letzten Jahre immer wieder im ganz tollen Austausch, sowohl mit den anderen Modellprojekten als eben auch unter anderem mit dir in deiner Funktion, so dass wir uns daher auch schon kennen und im Austausch waren. Und das Connected Urban Twins Projekt ist gerade geendet im Dezember. Nach 5 Jahren Laufzeit, 3 Städte, Hamburg, Leipzig, München. Das war unser Kooperationsprojekt, in dem wir urbane Datenplattformen und digitale Zwillinge für die integrierte Stadtentwicklung weiterentwickelt, weitergedacht haben. Kann das funktionieren, meinst du?
Schwergewichte. Das kann doch gar nicht, da fehlt ja nur noch Berlin und dann hat man so, ihr habt ein Bermuda-Dreieck geformt, hat das gut geklappt?
Aus meiner Sicht hat das total gut funktioniert, aber nicht von Anfang an. Also wir hatten vorher schon gute Beziehungen miteinander, aber nicht im Dreieck, also waren schon im guten Austausch, jeweils bilateral und hatten dann damals, als es diesen Förderaufruf gab, dann die Idee geformt, Mensch, wenn wir als 3 große Städte, die in diesem Themenbereich sich selbst weiterentwickeln wollen und gleichzeitig diesen Anspruch haben, als ein Modellprojekt eben auch Erfahrungen zu sammeln, Standards zu entwickeln, Ideen zu generieren, die für andere auch relevant und potenziell übertragbar sind. Was wäre denn, wenn wir uns zusammentäten? Und was wäre, wenn, ist eine unserer Lieblingsfragen. Wir beschäftigen uns ja durchaus auch im fachlichen Kontext mit Simulationen und Zukunftsvarianten, verschiedenen Möglichkeiten einer Zukunft, dann eher aus der Fachperspektive raufblickend. Aber man kann das durchaus auch übertragen auf das, was wir uns damals überlegt haben. Was wäre denn, wenn wir das zusammen versuchen? Es gibt ja verschiedenste Sprichwörter, die da gerne und regelmäßig zitiert werden. Schnell gehen geht alleine gut, weit gehen geht zusammen gut. Und ich denke, das trifft es. Erst recht, wenn man am Anfang, und das haben wir dann auch gemacht, nochmal innehält. Und nach dem Zuschlag waren wir natürlich erstmal ganz begeistert und motiviert. Hatten dann aber auch Anfang 21 durchaus einige zusätzliche Herausforderungen, wie wir alle in der Berufs- und Austauschwelt mit der Covid-Pandemie. Und gerade als 3-Städte-Kooperation mit einem Projektteam von über 70 Fachleuten in den 3 Städten, in unseren 5 Teilprojekten aus ganz unterschiedlichen Fachdisziplinen, Hintergründen, unterschiedlichen Organisationseinheiten auch innerhalb der Stadt. Wie können wir denn da richtig gut als Team zusammenwachsen, wenn wir natürlich auch verschiedene Dinge vorher schon ausgearbeitet, vorbereitet hatten, in welche Richtung kann es inhaltlich gehen, was ist unsere Zielsetzung, aber haben dann auch zum Glück nochmal innegehalten und geschaut, was ist die Vision, in welche Richtung wollen wir gehen, vom Ende her gedacht. Was ist denn der Beitrag, den wir geleistet haben wollen, wenn wir am Ende darauf zurückgucken, was wir erreicht haben? Und haben wir tatsächlich durchaus nochmal Zeit investiert in so Fragen, wenn man da auf den ersten Blick raufguckt, die vielleicht relativ banal sind, ne, aber wirklich auch ein gemeinsames Verständnis davon zu entwickeln, was ist das, was wir gemeinsam als 3-Städte-Kooperation machen wollen? Und das ist auch unser Fazit als ein ganz toller Kollegen-Kolleginnen-Kreis jetzt rückblickend auf die vergangenen 5 Jahre, dass wir sagen, wir sind stolz auf das, was wir inhaltlich erreicht haben, aber wir sind auch sehr stolz auf das, was wir als interkommunale Gemeinschaft erarbeitet und entwickelt haben und damit ja auch durchaus eine besondere Einheit waren, weil wir real, effektiv, ganz konkret interkommunal zusammengearbeitet haben. Von daher zu deiner Frage, Steffen, eine ganz lange Antwort. Es war eine kurze Frage. Geht das überhaupt? Ich sage ja.
Man ist. Ich habe. Machst du zuerst oder darf ich noch einen? Wir hatten mal vor ein bisschen längerer Zeit ein Interview zusammen, da gab es so einen kurzen Moment, da hast du, glaube ich, in meiner Wahrnehmung sinngemäß zu mir gesagt, du das mit dem digitalen Zwilling, das sehen wir aber ein bisschen anders als ihr. Deswegen zu meiner nächsten Frage, so welcher Irrtum ist dir so im Projekt am häufigsten zu diesem Thema urbane digitale Zwillinge begegnet?
Also die Frage kann ich gerne beantworten, aber um sozusagen den Kontext herzustellen, den du gerade aufgemacht hast, das kann ich gerade nicht mehr ganz zuordnen tatsächlich. Und um das natürlich präzise in deine Richtung beantworten zu können, müsste ich jetzt wissen, was genau der Unterschied war, den du wahrgenommen hast. Aber ich fange erstmal mit der eigentlichen Frage an und wenn du magst, bohren wir dann nochmal in die andere Richtung nach. Also häufige Missverständnisse, die mir und uns regelmäßig begegnet sind, mit Blick auf uns als 3-Städte-Projekt ist, Connected Urban Twins. Ihr seid also miteinander verbunden und ihr habt dann einen Zwilling. Wie kann das denn sein? Ihr seid ja unterschiedliche Städte. Richtiger Gedanke, wir sind unterschiedliche Städte. Wir haben eigene Stadtstrukturen, wir haben eigene Daten, wir haben auch eigene IT-Infrastrukturen, wir haben unterschiedliche Fragestellungen, auch wenn viele in einem gleichen Kontext befindlich sind. Aber urbane digitale Zwillinge als virtuelle Abbilder der Stadt sind stadtspezifisch. Ja, das heißt, wir haben nicht einen Zwilling entwickelt, sondern urbane digitale Zwillinge für unsere jeweiligen Städte und auch innerhalb einer Stadt. Ist unser Ansatz zu sagen, es gibt unterschiedliche Fachzwillinge, ne, oder es gibt unterschiedliche Reinzoom- oder Rauszoom-Ebenen. Wir brauchen nicht immer alle Fachdaten, wir brauchen nicht immer alle Analyseinstrumente, die dieser Werkzeugkoffer urbaner digitaler Zwillinge mit sich bringt, sodass wir, ne, jeweils urbane digitale Zwillinge für unsere Städte entwickelt haben, die auch niemals fertig sind. Um auch dieses Missverständnis direkt einmal auszuräumen, Städte selbst sind ja auch nie fertig und dann erst recht nicht der Versuch, dieses komplexe System virtuell abzubilden. Das kann zwangsläufig immer ein Schritt nur hinter der realen Stadt hinterherhinken. Und wenn es nur ein Schritt ist, haben wir schon viel gewonnen. Und auch die Fragestellungen werden ja immer komplexer. Wir haben ja nicht alles vorliegen und dann kommt irgendwann mal jemand auf die Idee, sich irgendeine Frage zu stellen. Idealerweise ist ja das, was wir entwickeln, eben auch bedarfsorientiert, nachfrageorientiert. Also was sollen wir immense Datenmengen irgendwo speichern und bereithalten oder Tools entwickeln, die uns wahnsinnig wunderschön erscheinen, aber gar keiner nutzen will, weil es gar keine Fragestellung gibt, die dazu passt. Also das ein weiteres Missverständnis. Es gibt aber noch viele mehr. Zum Beispiel ist ein urbaner digitaler Zwilling ein 3D-Stadtmodell. Aus meiner Sicht nicht. Aus meiner Sicht muss das noch nicht mal integraler Bestandteil sein. Denn es gibt Fragestellungen, die dann eine Simulation in die Zukunft bedingen, die auch in einem durchaus potenziell nicht so visuell ansprechenden 2D-Format sehr gut abgebildet werden können, weil das die fachliche Frage gut beantworten kann. Und ich denke, dass erstens wir jeweils unsere urbanen digitalen Zwillinge entwickelt haben als Hamburg, Leipzig und München, dass wir das als integrierbares, modulares System verstanden haben, sozusagen als Werkzeugkoffer, wo wir dann verschiedene Daten aus unseren urbanen Datenplattformen, aus unseren Geodateninfrastrukturen sowie weitere Analyse-, Simulations-, Visualisierungskomponenten miteinander in Verbindung bringen und es eben viel mehr ist als die Visualisierung. Denn erst dann, wenn wir mit diesen Instrumenten, die wir nutzen, konkrete Fragestellungen, die uns als Stadtgesellschaft, als Stadtpolitik, als Stadtverwaltung beschäftigen, erst dann hat das Ganze ja auch das Potenzial, einen großen Nutzen zu entfalten. Es gibt noch viel mehr Missverständnisse, Steffen, aber das sind so aus meiner Sicht die mir am häufigsten untergekommen sind.
Dankeschön. Und
du hast gerade als eines der Missverständnisse gesagt, dass es 3 unterschiedliche Städte sind. Das heißt, ihr habt auch nicht einen Zwilling, sondern verschiedene Zwillinge. Wie sinnvoll ist es denn dann, in so einem Zusammenhang eigentlich interkommunal zu arbeiten? Weil ihr seid ja 3 Einheiten und ist es dann nicht um jetzt hier ein bisschen forsch zu sein, nicht eher eine Kooperation, wenn man das in der Förderlandschaft gerne sieht, dass Kommunen kooperieren und deswegen hat man sich zusammengetan. Was ist so im Doing, wo sagst du, ja, okay, das war für mich der große Pluspunkt oder da habe ich das auch einfach im Doing gemerkt, dass mir das auch was bringt, auch dir als Stadt Hamburg jetzt zum Beispiel.
Das finde ich eine total gute Frage.
Ich mag die neue investigativ an. Finde ich super.
Wird jetzt immer schlimmer, Leute. Kommt nicht mehr in den Podcast.
Ich freue mich, dass ihr beide es gut miteinander habt. Ich bin da auch gerne im Bereich Beziehungspflege hier als Dritte am Tisch mit dabei und versuche mich wieder auf deine Frage zu konzentrieren, Anni. Also warum denn dann überhaupt zusammen machen, um es mal kurz zusammenzufassen? Ne? Warum dann nicht jeder alleine, wenn es eh eigene urbane digitale Zwillinge werden am Ende? Ich denke, es gibt einige Bereiche, wo das einen riesigen Mehrwert mit sich bringt. Und das meine ich ganz ernst. Das ist der eine Bereich im Kontext Standards entwickeln. Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Und der andere ist auch, dass wir auch dadurch das Potenzial hatten, nochmal mit einer weiteren Brille, mit einer zusätzlichen Perspektive auch als Critical Friend auf Produkte und Prozesse zu schauen. Und auch sehr viel enger, als wenn man einfach nur mal in so einem kurzen Gespräch ist, auf irgendwelchen Kongressen, Messen oder sonst wo, wirklich ein Gefühl dafür zu kriegen, was funktioniert, warum, wo, wie. Und was kann man sich dann vielleicht auch als Inspiration reinholen? Nicht nur in so einem sehr engen Produktdenken, sondern tatsächlich auch, um zu verstehen, wie funktioniert das datengetriebene Entscheidungsfindungsmuster in unseren jeweiligen Städten? Oder welche Akteure sind ganz zentral? Was spielt denn die IT der jeweiligen Stadt oder Kommune für eine Rolle? Was ist denn übertragbar? Was bedeutet Interoperabilität? Das sind Dinge, da haben wir Erfahrungen gesammelt, die weit über den konkreten Nutzen einzelner Prozess- oder Produkt- oder Strukturentwicklungen hinausgehen. Dann nochmal das Stichwort Standard, was ich am Anfang genannt habe. Ich denke, dass jede Stadt von uns, ne, Hamburg, Leipzig, München, sind da ja auch drei Großstädte, sind auch drei Städte, die in dem Themenbereich durchaus weit entwickelt sind im deutschlandweiten Vergleich, hätten wir auch einige Dinge sicherlich für uns selbst betrachtet schneller, agiler umsetzen können, als wir es dann gemeinsam getan haben. Aber der große Mehrwert ist in einem Thema, was ja auch schon mittlerweile einige Jahre alt ist, aber jetzt auch nicht uralt, ne, sehr dynamisch ist, in ein durchaus innovatives Umfeld, wo sehr viel passiert, ist, dass werden wir uns gemeinsam Gedanken machen. Was bedeutet das für uns? Wie definieren wir einen Prozess, ein Produkt, das ganze Ding als solche, ne? Urbane digitale Zwillinge, was bedeutet das für uns? Was gehört dazu? Dass, wenn wir das gemeinsam machen, dieser Überlegungsprozess oder dieser Entwicklungsprozess zwar langwieriger ist, aber dann eben auch deutlich anschlussfähiger und mehrfach nutzbarer ist, als wenn es eine unserer drei Städte alleine gemacht hatte. Denn das, was wir alleine schon als drei Städte, die vielleicht im deutschlandweiten Vergleich bei sehr vielen Kommunen relativ viele Überschneidungspunkte haben, aber trotzdem ja sehr unterschiedliche Strukturen dann aufweisen, wenn wir mal tiefer reingucken. Wenn das, was wir dann gemeinsam schon mal zwischen uns ausgehandelt haben und geschaut haben, was ist unser kleinster gemeinsamer Nenner, bei dem wir die Hoffnung haben, er ist für weitere Städte und Kommunen anschlussfähig, übertragbar, nutzbar, damit nicht alle anderen sich die gleichen Gedanken machen müssen wie wir, dann denke ich, hat das einen riesigen Nutzen und das war ja auch ein Teil unseres Projektauftrags. Nicht nur für uns drei Städte schöne Dinge umzusetzen, die uns als Städte helfen, sondern eben auch zu schauen, was können wir an Erkenntnissen generieren, an vielleicht auch Blaupausen, gar nicht nur im technischen Sinne, sondern auch im Erfahrungssinne, im Aufbausinne von Strukturen, von Prozessen, von Rollen, Aufgaben, Anwendungsfallentwicklung, Generierung, Umsetzung, aber eben auch technischerseits. Wenn wir das als drei Städte schon mal auf einen gemeinsamen Nenner bearbeitet haben, sehr intensiv, uns da auch die Zeit für nehmen durften, ja, das ist ja auch ein Luxus gewesen, dass wir da so intensiv reinsteigen durften. Denke ich, ist das ein riesiger Mehrwert, sowohl für uns gewesen als auch für andere. Und einen dritten Punkt möchte ich noch ansprechen, Anni, und könnte noch viele weitere ansprechen, aber einer ist mir auch noch wichtig, dass die Produkte und auch Prozesse durch diese Critical Friend Perspektive außerhalb der eigenen kommunalen Umwelt wirklich auch nochmal zur Verbesserung beitragen. Also ich könnte jetzt ein Beispiel nennen, wenn euch das interessiert. Ich halte kurz inne, Kunstpause, ich sehe euch nicken.
Ja, gerne.
euch sagt möglicherweise DIPAS was, digitales Partizipationssystem. Das ist ein Tool zur Bürgerbeteiligung. Das gab es vorher schon in Hamburg und das haben auch einige andere Städte vorher auch schon genutzt. Aber durch CAT hatten wir die Möglichkeit und auch eine ganz tolle Teilprojektleiterin aus Leipzig, die das Thema dann für die drei Städte gestaltet und strukturiert hat, dass wir nicht sozusagen uns nur darüber gefreut haben, was gab es alles vorher schon, sondern bedarfsorientiert weiterentwickelt haben mit KollegInnen aus diesen drei Städten und da auch wirklich nochmal Bedarfe aufgekommen sind, die rein aus Hamburg nicht aufgekommen waren vorher, weil wir das vielleicht vorher nicht brauchten, aber die Weiterentwicklung und die Verbesserung dessen, was dann stattgefunden hat, auch nicht nur dann in der jeweiligen Stadt, sondern auch in anderen Städten Mehrwerte generieren und haben auch im Rahmen von CAT dann eine Anwender-Community für DIPAS gegründet, um eben zu sagen, ne, es geht nicht darum, dass eine Stadt, eine Kommune ein Produkt entwickelt und das ist ja jetzt sogar ein vergleichsweise großes, was auch vorher schon mehrfach genutzt wurde und auch wirklich operativ erfolgreich am Laufen war. Und trotzdem ist es ja aus Deutschland weiter gesellschaftlicher und auch politischer und auch eben haushalterischer Brille raufguckend, aus meiner Sicht total sinnvoll, die Dinge, die gut funktionieren, eben auch in eine breite Nutzung zu bringen, aber dann auch potenziell in eine breitere Verantwortlichkeit zu überführen. Und da sind auch dann die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, dafür eine Anwender-Community zu gründen, total wertvoll aus meiner Sicht.
Cool. Jetzt, wenn man so zu dem Beginnen der Modellprojekte Digital Zwillium in Hamburg gehört hat, ging es immer irgendwie um diese Kühlbrandbrücke. Da hat was geblinkt, ne? Da gab es ein Modell, da konnte man was sehen. Jetzt so rückblickend aufs Projekt betrachtet, kannst vielleicht doch nochmal so ein, zwei so Hamburg-Highlights nennen, wo du sagst, ey, das ist wirklich geil und das ist jetzt auch Hamburg.
Total gerne. Und aber da du direkt selber was Blinkendes angesprochen hast, möchte ich gerne einmal vorwegschicken, dass ich in diesem Themenkontext, in diesem Umfeld, in dem wir arbeiten, den Eindruck habe, dass es total wertvoll und wichtig ist, uns immer vor Augen zu führen, für wen machen wir das Ganze? Weil wir Prozesse innerhalb der Stadt und auch für die Stadtgesellschaft verbessern wollen, für lebenswerte, zukunftsfähige, nachhaltige, resiliente Städte, für uns als Stadtbevölkerung, für uns als Gesellschaft. So, das ist sozusagen das sehr abstrakte Ziel oder das Zielbild eher, ne, so eher der visionäre Rahmen oder so der ganz langfristige Rahmen. Und wenn wir das erreichen wollen, dann denke ich, haben wir einerseits sehen wir die Notwendigkeit und haben auch den Auftrag, ganz konkrete bedarfsorientierte Dinge umzusetzen und andererseits das Ganze auch kommunizierbar zu gestalten. Na, von daher das ganz kurz als Aufhänger, weil du meintest, irgendwie schöne blinkende Bilder. Ich mag wahnsinnig gerne wunderschöne 3D-Stadtanimationen zum Beispiel. Also ich bin Geografin, ich mag Karten generell wahnsinnig gerne. In meiner Freizeit gucke ich mir auch Atlanten an und so. Also auch richtig so Paperback, ne? Also so in der Hand. Guck mir auch wahnsinnig gerne digitale Karten an.
Geschenk braucht.
Genug. Ja, merkt euch
schön
das.
Schön Atlanten.
Aber den Fun Fact zu spät. Mhm,
gerne. Na, also ich denke, Menschen sind visuell geprägt, da hilft es, Dinge visualisieren zu können. Und je nachdem, mit wem wir gerade sprechen, hilft es auch, dass es ein schönes Bild ist, um überhaupt erstmal Verbindung zu einem Thema aufbauen zu können. Na, das heißt, ich möchte gar nicht absprechen, dass schöne Bilder auch ihren Selbstzweck haben. Aber an allererster Stelle sollte stehen, dass die Dinge, die wir rausfinden wollen, ne, wo es Entscheidungen zu fällen gibt, dass wir datengestützte Entscheidungen besser fällen können. Dass das einfach möglichst qualifiziert, sinnvoll, abgewogen, auf einer guten Datenbasis mit den notwendigen Analysemöglichkeiten stattfinden kann. Von daher, lange Vorgeschichte, kurzer Versuch jetzt einer Zusammenfassung, brauchen wir beides. Wir brauchen Tools, die vielleicht nicht immer wunderschön sind, aber funktional und einen Zweck erfüllen und irgendwelche Entscheidungen schneller, besser, nachhaltiger ermöglichen. Vielleicht langwierige oder vorher auch nicht existente Prozesse ersetzen oder neu generieren. Und gleichzeitig denke ich aber eben auch, brauchen wir auch in der Kommunikation, und das kann sprachlich sein, aber eben auch visuell über Bilder, über Karten, brauchen wir ein Tor zu unterschiedlichen Zielgruppen, zur Stadtbevölkerung, aber eben auch zu Politikerinnen, zu Politikern. Also schöne Bilder, ja, und aber auch eben ganz stark mit dem Nutzen verknüpft. Und sowas wie ein 3D-Stadtmodell, gerne auch in einer hohen Auflösung. Das war auch was ganz Tolles, was wir im Rahmen von CAD umgesetzt haben mit Blick auf Hamburg. Ich fliege da gerne drin rum. Wenn ich mal kurz so zwischendurch ein bisschen Augen-Yoga betreiben möchte, dann gucke ich mir sowas an und bin ganz glücklich. Und das hat ja auch trotzdem zusätzliche Funktionen. Ne? Ich möchte das damit nicht in Abrede stellen. Du kannst ja da visuelle Zusammenhänge anschauen. Und das ist aber eine sehr schöne Überleitung, auch zu einem ganz konkreten Produkt, was wir jetzt im Rahmen von CAD entwickelt haben, dem 3D-Projektplaner. Aus dem Bedarf heraus, aus dem Schmerzpunkt heraus, dass es vorher relativ aufwendig war, wenn Leute aus Kolleginnen und Kollegen aus planenden Behörden ein neues Gebäude oder eine Neuplanung eines vielleicht leerstehenden Grundstücks bewerten, beurteilen sollten, dass dann mehrere Schreibtische durchaus manchmal durchlaufen hat, gar nicht so einfach war, zum Teil dann vielleicht auch mal eingescannt wurde, eingezeichnet wurde, wie auch immer. Oder dann eben auch irgendwelche Planungsbüros dann irgendwelche Entwürfe eingereicht haben. Das hat dann durchaus Zeit gekostet oder einfach auch mehrere Leute auf Trab gehalten. Und dann war vielleicht mal jemand auf Dienstreise krank, im Urlaub, sonst wie. Und dann hat sich der Prozess verlangsamt. Und aus diesem Bedarf heraus, diesen Prozess zu vereinfachen und zu beschleunigen, haben dann die Kolleginnen und Kollegen gesagt, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir in unserem 3D-Stadtmodell, was wir haben, ein sehr einfaches, niedrigschwelliges Tool ergänzen, wo wir dann wahlweise ein Gebäude anklicken, uns auch mal Informationen sowieso auch unabhängig davon dann anzeigen lassen können, entfernen können, ein neues Gebäude integrieren können und wirklich Drag and Drop, ne? Also einfach einfügen. Da muss man keine besonderen Fähigkeiten vorher erst sich erarbeiten oder erlernen. Man muss natürlich einen Zugang haben. Man muss erstmal wissen, dass es das gibt. Das ist aus meiner Sicht die größere Herausforderung. Aber dann das Gebäude einfügen und dann kann man direkt sehen, wie wirkt sich das denn aus im Stadtbild? Wie ist die Verschattung im Tagesverlauf, im Jahresverlauf? Was sind so die Faktoren, die eine Rolle spielen? Das war ein ganz konkretes Produkt, was entstanden ist. Genau. Ich könnte noch weitere nennen, aber vielleicht ist das erstmal der Anfang einer Antwort auf deine Frage, Steffen.
Danke. Ja, Fun Fact, ich habe als Kind, Achtung, Produktplatzierung, quasi den Dirke-Weltatlas auswendig gelernt. Also so wie andere Kinder in ihrer Schulzeit Bücher gelesen haben, saß ich dann da und habe im Atlas gelesen, in Anführungszeichen.
Ja, ich fühle mit dir, Steffen.
Behaupten meine Eltern.
Ja, also wären wir zufällig in den gleichen Kindergarten gegangen, Steffen, hätte das durchaus sein können, dass wir das zusammengetan hätten.
Ja, schön. Bleiben wir da aber trotzdem noch mal dabei. Du hast auch schon Standardisierung angesprochen. Konkret hast du natürlich bestimmt die DIN-Spec 91607 Digitale Zwillinge für Städte und Kommunen angesprochen, haben viele tolle Menschen mitgearbeitet, aber jetzt auch so ein bisschen Zeit nach der Entstehung dieses Standards, vielleicht auch mal kritisch gefragt, was bringt denn das dann letzten Endes? Also der Prozess dahin, also ich war da auch dabei, deswegen kann ich das sagen, der ist schon geil, der bringt auch viel. Ja, aber jetzt liegt das dann da so in der Schublade. Also ist das so praktisch für eine Kommune, Stadt anwendbar?
Also Steffen, genau, du sagtest ja schon, du hast daran selber mitgewirkt. Von daher erlaube mir noch eine kurze Schleife, einen kurzen Exkurs, bevor ich versuche, auf deine Frage zu antworten. Genau, die DIN-Spezifikation 91607, eines der Highlights auch der letzten Jahre in dem Themenfeld und auch für uns als CAD-Familie. Die DIN-Spezifikation wurde ja von unterschiedlichen Städten und auch Organisationseinheiten und Unternehmen gemeinsam gestaltet, initiiert von CAD-Kolleginnen, Kollegen von uns als Projekt eben aus der Intention heraus. Anlehnend an das, was ich vorhin schon geschildert habe, es ist gut, wenn wir Dinge auf breitere Schultern verteilen oder auf eine breitere Grundgesamtheit bringen. Und da sind dann auch drei Städte ja auch dann trotzdem nur drei Städte, selbst wenn es schon mehr ist als eine. Und dann zu überlegen, es gibt so viele Städte und Kommunen, die vor der Frage stehen, was ist das denn jetzt eigentlich, wie fange ich an? Und wir haben da ja auch durchaus viele Gespräche geführt. Und aber dann trotzdem auch den gemeinsamen Nenner ausgemacht, dass es wichtig ist, erstmal zu verstehen, worüber reden wir, welche Möglichkeiten gibt es, was sind technische Voraussetzungen, was sind Anwendungsfallbeispiele, was sind verschiedene Reifegrade und. Ne? Also ich empfehle tatsächlich nochmal Leuten da zumindest einmal sich das Inhaltsverzeichnis anzuschauen und dann vielleicht in einzelne Kapitel reinzuspringen, wenn jemand nicht das ganze Dokument durchlesen möchte, so wie wir jetzt hier vielleicht, denke ich, kann man da auch niedrigschwellig auch einzelne Kapitel anschauen. Das nochmal zum Prozess. Und das hat wahnsinnig viel Zeit und auch Arbeitsressourcen gekostet. Das war auch ein Luxus, in Anführungszeichen, dass wir das machen konnten. Da haben viele Kolleginnen und Kollegen von mir aus dem Projektteam haben Monate an Vollzeitarbeitszeit da reingesteckt. Das wäre sonst gar nicht möglich gewesen ohne den Projektkontext. Aber zu deiner Frage, was passiert denn jetzt damit, wenn der in der Schublade liegt, Steffen? Ich unterstelle, bei dir liegt der möglicherweise in der Schublade oder vermutlich in einem digitalen Ordner, hoffe ich zumindest, dass du...
Das ist meine Toilettenlektüre, das liegt so auf der Fensterbank.
Schaut mal, ihr könnt das ja sehen, das ist natürlich der Nachteil beim Podcast. Ich habe hier auch noch unseren wunderschönen CAP-Projektbericht in der Hand. Oh, und wenn ihr einen haptischen wollt, der ist auch wahnsinnig schön zu blättern, dann könnt ihr gerne bei nächster Gelegenheit einen bekommen, gibt's aber auch digital. Das vielleicht an dieser Stelle als kurzer Querverweis für Leute, die sich nochmal dafür interessieren, was haben wir eigentlich im CAD-Projekt alles gemacht, erreicht, umgesetzt. Aber damit trotzdem nochmal der Versuch, zurück zu deiner Frage zu kommen, Steffen. Der liegt jetzt bei dir an einem von dir bereits spezifizierten Ort, den wir jetzt nicht näher vertiefen wollen. Aber sprich für dich selbst, vielleicht ist das bei anderen Leuten ja nicht so, denn du hast das gelesen, im Detail durchgewälzt und hast das jetzt relativ präsent in deinem Kopf und bist ja sowieso in dem Themenfeld sehr lange schon unterwegs und gut orientiert. Und das ist, unterstelle ich, nicht bei jedem und jeder unserer Zuhörer so. Deshalb denke ich, lohnt sich das, da tatsächlich nochmal reinzuschauen. Und das ist genau die Intention gewesen, dass das dann auch langfristig genutzt werden kann. Und das sind natürlich jetzt nur anekdotische Evidenzen, die ich zitieren kann. Aber ich werde nach wie vor regelmäßig darauf angesprochen und mir wird erzählt, toll, vielen Dank, habe ich gelesen oder habe ich einen Teil von gelesen und das hilft mir total. Na, und auch jetzt gerade auf europäischer Ebene wird das auch, wir haben das jetzt ja auf Englisch übersetzen lassen, wird das auch durchaus wahrgenommen. Also ich denke, da sollten wir nicht zu selbstkritisch oder hinterfragend dran gehen. Es ist immer gut, Dinge zu hinterfragen. Aber ich glaube schon, dass das seine Wirkung entfaltet. Und wenn wir irgendwo feststellen, irgendwo hakt es noch, dann können wir überlegen, was kann man noch besser machen. Also das geht sicherlich immer, aber ich habe jetzt nicht die Wahrnehmung oder die große Sorge, dass das Ding jetzt irgendwo vor sich hingammelt, völlig ungenutzt, sondern habe wirklich den Eindruck, dass das Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Städten durchaus ein hilfreiches Playbook will ich nicht nennen, ne? Das ist jetzt vielleicht nicht so konzipiert, aber wirklich, also nennen wir es eher Handbuch. In ein Handbuch, in dem man sich gut orientiert mal durchnavigieren kann, um auch einen Eindruck zu kriegen oder um auch einen thematischen Hintergrund zu bekommen, um dann in Gespräche gehen zu können. Ich denke, das ist ja auch wahnsinnig wertvoll, ne? Wenn einfach zunehmend Leute in diesem Thema so orientiert sind, dass sie auch wissen, was sie noch nicht wissen und dass sie auch wissen, was sie noch nicht haben und was sie brauchen. Denn je weniger Leute sich mit diesem Thema befasst haben, desto wahlweise weniger wollen sie urbane digitale Zwillinge oder desto mehr wollen sie das, weil sie sich denken, ich will alles. Und aus meiner Sicht ist das, wo wir jetzt erstmal mittelfristig hinkommen sollen wollten, dass wir sehr qualifiziert überlegen, was brauche ich, um nicht wahlweise Angst zu haben, Hilfe, so ein großes Ding schaffe ich eh nicht, will ich nicht, brauche ich nicht, kann ich nicht. Oder das andere Extrem, ist ja super wunderschön, will ich alles, ob ich es brauche oder nicht. So, und der Mittelweg ist aus meiner Sicht sehr gut. Und damit der Schwenk zurück zur DIN-Spezifikation 91607. Ich glaube, es ist gut, da mal quer zu blättern, mindestens, oder auch tiefer rein zu blättern, um dann für sich zu entscheiden, was davon findet bei mir Anwendung oder was ist für mich relevant und was auch nicht. Ich finde die schon sehr gut, Steffen.
Ja. Ich glaube, mir ist noch nie eine DIN-Spec so schmackhaft gemacht worden, Nora, wie von der jetzt. Ich muss mir die jetzt auch nochmal angucken. Ich habe ja auch auf einem spezifizierten Ordner auf meinem Desktop liegen. Aber da muss ich jetzt doch nochmal durchschmökern. Du hast gerade beschrieben, dass sich die DIN-Spec auch lohnt, auch auszugsweise für Kommunen, um auch festzustellen, was das eigentlich ist. Brauche ich das? Will ich das? Ist es vielleicht zu viel? Ist es mir zu wenig? Was würdest du denn sagen, wie eine Kommune, also abgesehen davon, dass sie mal einen Blick in die DIN-Spec schmeißt, ein guter Weg ist herauszufinden, ob man so einen digitalen Zwilling eigentlich braucht?
Aus meiner Sicht hängt das natürlich sehr davon ab, wie viel in dieser Kommune schon mit datengetriebenen, datengestützten Entscheidungsfindungen umgegangen wird, wie weit da eine Datenplattform gereift vorhanden ist. Das sind für mich erstmal ganz zentrale Ausgangsfragestellungen, um dann darauf aufbauen zu überlegen, was wird gebraucht. Immer ganz stark verknüpft mit dem, warum und wofür. Na, also, wofür brauche ich Daten? Um qualifiziert, auch quantifizierbar einen Eindruck zu haben, wie welche Zusammenhänge bestehen oder wie welcher Status zu einzelnen Themenbereichen ist. Also seien es Bevölkerungsdaten, Verkehrs-, Mobilitätsdaten, Umweltdaten. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Fachdomänen, die potenziell da einfließen können. Das heißt, wir müssen erstmal wissen, was haben wir an Daten? Denn ohne Daten brauchen wir uns nicht mit Datenanalyse-Tools, Simulationen und digitalen Zwillingen zu belasten. Und dann aber immer mitgedacht, was will ich denn wissen? Na, also das ist aus meiner Sicht ganz zentral, zu schauen, bedarfsorientiert, nutzenorientiert zu schauen, was ist denn das, was wahlweise fehlt oder was stört oder was nicht gut funktioniert als Prozess oder irgendeine. Also es können ja auch sehr große Fragestellungen sein, sowas wie, wie gehe ich damit um, wenn die nächsten Jahrzehnte die Durchschnittstemperatur in meinem Innenstadt aufgeheizten Quartier hier, das immer wärmer wird und im Sommer da immer eine immer stärkere Last drauf liegt oder Hochwasserfälle stärker auftreten oder Niederschlag, Starkregenereignisse sich vermehren. Ne? Das sind dann so Dinge, die punktuell sehr schwerwiegen dann für eine Kommune, für eine Stadt, aber ja Dinge sind, die auch langfristig aller Erwartungen nach immer relevanter werden. Und es können gleichzeitig auch sehr, ich sag mal, kleinräumige und auch zeitlich begrenztere Fragestellungen sein. Zum Beispiel, was mache ich jetzt hier mit dieser kleinen freien Fläche am Ende des Parks? Mache ich da jetzt E-Scooter-Parkplätze draus oder einen kleinen Spielplatz? Um auch mal zu gucken, was habe ich denn drumherum für ein Quartier? Ne, wie ist da die räumliche und wie ist die Sozialstruktur? Wie ist die Mobilitätsstruktur? Welche Bedarfe sehe ich da vielleicht? Gibt es da aktuell und aber eben auch perspektivisch auf die nächsten Jahre schauend, wie ist der Anteil von Kindern unter, weiß ich nicht, bis wann gehen Kinder auf den Spielplatz, vielleicht unter 10 oder keine Ahnung was. Ne? Also wenn man dann die Daten hat, kann man ja dann sich diese verschiedenen Stufen auch durchaus anzeigen lassen. Von daher können es sehr kleine Fragestellungen sein und sehr große. Und jetzt versuche ich die Kurve zu kriegen, Anni, zu deiner Frage. Wo eine Kommune anfangen kann, ne, und ob sie das überhaupt braucht. Also ich denke, eine ganz wichtige Voraussetzung ist erstmal zu schauen, was für Daten habe ich und was für Fragestellungen habe ich und welche Möglichkeiten, was mit diesen Daten anzufangen. Sei es eine Visualisierung, sei es eine Analyse, sei es eine Simulation, ein Was-wäre-wenn-Szenario. Aber nicht das große Ganze von Anfang an zu wollen und zu denken. Denn wenn wir über Interoperabilität, offene Schnittstellen und ein offenes, modulares System an das Thema rangehen, vertun wir uns gar nichts. Einzelne Erfahrungen zu sammeln, basierend auf ganz konkreten Bedarfen von den Kolleginnen und Kollegen aus der konkreten Fachlichkeit, die eine Fragestellung haben, die sie dann besser beantworten können. Das sind dann auch Testimonials, also die dann auch sagen können, toll, danke, anhand dieser Daten und dieser Analyseinstrumente konnte ich jetzt genau dieses konkrete Beispiel besser bearbeiten. Und das kann man dann wiederum anderen erzählen und sagen, Mensch, hast du nicht vielleicht sogar einen ähnlichen Fall und kannst sogar das gleiche Analyse-Tool nochmal verwenden? Oder guck mal, du hast doch ganz andere Fragestellungen, aber ist das nicht vom methodischen Vorgehen auch was für dich passen würde? Von daher denke ich, ich versuche wieder die Kurve zu kriegen zu deiner Frage, Anni, um die jetzt einmal abzubinden. Ich denke, dass quasi kein Weg daran vorbeiführt, datengestützt Entscheidungsfindungen zu unterstützen. Denn wir leben in einer Zeit, in der Daten grundsätzlich zur Verfügung stehen in unterschiedlichen Qualitätsstandards und auch nicht überall gleich gut, ne? Aber wo Entscheidungen zunehmend auch datengestützt oder unterstützt getroffen werden können und auch sollten. Und das kann auch sehr kleinteilig sein, dieser Zugang. Na, von daher denke ich, überall kann das möglich sein und überall kann das Mehrwerte entfalten. Da gehen zwangsläufig auch potenziell dann Kosten mit einher. Von daher ist das eben auch ein Punkt, wo ich denke, da müssen wir ganz achtsam und sorgsam sein. Was ist der Nutzen, was ist der Mehrwert mit Blick darauf, was ich jetzt vielleicht einkaufe, aufbaue, strukturiere? Also eben auch nochmal die Frage von Kosten und Nutzen. Und da wird dann wieder dieses Thema Interoperabilität, modulares System, Schnittstellen relevant. Denn wenn ich Daten erfasse für einen einzigen Anwendungsfall und aber durch die gesamte Stadt mit irgendwelchen Geräten fahre oder irgendwelche Sensoren ausbringe, um dann einen kleinen Anwendungsfall besser bearbeiten zu können, dann ist das vermutlich nicht aus gesellschaftlicher Sicht sinnvoll gewesen, dafür Steuergelder zu verwenden. Aber wenn das vielleicht Sensoren sind, die gleich mehrere Datensätze generieren, erheben können für verschiedene Fragestellungen, dann haben wir Skalierungseffekte. Na, also ich glaube, das sind so auf ganz unterschiedlichen Ebenen Fragen, die wir durch diese Motivation heraus, datengestützt Zusammenhänge erkennbar zu machen. Was ist schon monokausal heutzutage erst recht nicht mehr? Gut, früher vielleicht eher noch, aber auch da war wahrscheinlich nicht. Aber das ist ja toll, dass wir anhand solcher technischen Möglichkeiten eben auch Dinge miteinander in Verbindung bringen können. Von daher bin ich jetzt gerade schon so ein bisschen in den Appell abgebogen, Anni, dass ich denke, das sollte wirklich jeder prüfen, welche Mehrwerte da für einen generiert werden können. Und schließe meine Antwort auf deine Frage damit, für wen ist das überhaupt was? Potenziell für alle. Aber wirklich auch immer gucken, ist jetzt dieser Schritt, den ich gehe, ist es der Wert für den konkreten Bedarf, denn ein Bedarf sollte dahinter stehen. Und kann ich diesen Bedarf gleich vielleicht auf mehrere Schultern verteilen, weil dann rechnet sich das auch vom Aufwand, von den entstehenden Kosten und aber eben auch vom Nutzen, habe ich dann da das Potenzial, gleich mehrere zu heben.
Frau Strassem, noch ein Tipp von dir. Ich bin so vor Weihnachten ein paar Wochen über ländliche Räume getingelt und habe viele kleinere Kommunen besucht. Und auch ganz viele versteckte Schätze. Manche waren, was Digitalisierung angeht, total weit. Trotzdem waren dann so Fragestellungen auf dem Tisch von, ja, wir müssen jetzt irgendwie hier Projektmanagement-Software einführen in der Kommune. Wir müssen unsere Schulen digitalisieren. Da habe ich jetzt mal was von Datenplattformen gehört. Jetzt kommen da urbane digitale Zwillinge. Aber da setzen wir schon KI ein, um mit Sprachmodellen XYZ zu machen. Und dann sitzen die da, Frau Reinecke, wo sollen wir denn anfangen? Wir wissen, dass wir es nicht finanzieren können, aber irgendwie fühlt es sich nicht so an, als können wir das jetzt einfach da links liegen lassen. Hast du vielleicht so nochmal so, ich habe alles verstanden, ne, was wir unterschreibe ich sofort, aber so gerade so ein Tipp für, was machen wir denn da als erstes?
Ja, das ist eine Frage, mit der habe ich mich die letzten Jahre auch immer wieder befasst, gerade im Austausch mit anderen Städten und Kommunen und ihr wahrscheinlich auch. Na, und das ist aus meiner Sicht auch wirklich ein großer potenzieller Schmerzpunkt, abzuwägen, worauf verwenden wir kommunale Gelder, die einfach zwangsläufig limitiert sind und auch in der Tendenz ja limitierter werden. Schließe ich jetzt eine Kita oder überlege ich jetzt Hochwassersensoren anzubringen? Ja, keine einfach zu beantwortende Frage aus meiner Sicht. Und da spielt natürlich auch eine Rolle, zu überlegen, was sind Pflichtaufgaben und was sind Küraufgaben in Anführungszeichen. Denn bei einigen dieser Aufgaben hat die Kommune auch gar nicht die Wahl, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Gleichzeitig unterstreiche ich dann sehr gerne meine Perspektive darauf, dass ein sinnvoller Umgang mit Daten, datengestützte Entscheidungsfindung, Daten, Plattformen, digitale Zwillinge, je nachdem, wie wir es dann benennen und wie weit wir rein- und rauszoomen, helfen dann ja solche Begriffe auch mal sehr und mal gar nicht. Aber zurück zum Thema, dass diese Möglichkeiten, die damit einhergehen, auch was mit kommunaler Daseinsvorsorge aus meiner Sicht zu tun haben. Also digitale Daseinsvorsorge. Und je komplexer die Herausforderungen werden und auch je enger tatsächlich die kommunalen Kassen sind, desto notwendiger ist es aus meiner Sicht, dass wir Dinge auch digital abgebildet bekommen. Denn über digitale Prozesse haben wir eben das Potenzial, dass wir skalieren können, dass wir Dinge miteinander verschneiden und Zusammenhänge erkennen können und auch Prozesse verkürzen und vereinfachen können. Ne, also es ist dann selten leider so monokausal einfach in der Wirkungsmessungslogik abbildbar, dass wir sofort sagen können, zack, bumm, macht den digitalen Steckerzwilling in die Steckdose, in Klammern, den gibt's leider nicht, aber selbst wenn, und auf einmal sparst du dann übernächstes Jahr, sparst du 30% deiner kommunalen Betriebskosten, also so rein ins Blaue fabuliert, ne? Das wäre natürlich jetzt ein sehr einfaches Argument auf deine Frage, Steffen, und dieses Argument habe ich nicht mitgebracht. Und gleichzeitig denke ich, wenn wir da auch wirklich kritisch und qualifiziert uns mit diesem Thema auseinandersetzen und vor allem auch sicherstellen, dass es nicht so eine Smart City Community gibt, von irgendwie so ein paar hyper motivierten, engagierten Leuten, die dann einzelne kleine Inselthemen total gerne voranbringen wollen und dann den großen Rest der sonstigen Leute, die an anderen potenziell dringenderen, akuteren Themen arbeiten, wenn wir da eine gute Querschnittsstelle herstellen und auch interdisziplinäres, fachübergreifendes Zusammenarbeiten innerhalb der Kommune fördern, dann denke ich, dass genau auch diese Herausforderungen, vor denen einzelne Referate, Abteilungen, Einheiten, wie auch immer sie heißen mögen, stehen und sagen, Mensch, ne, der Haushalt ist gekürzt, ich habe hier ganz große Probleme, dass wenn wir dann auch überlegen, was genau ist das Problem, was ist die Herausforderung, was ist das Zielbild, dass wir auch da dann eben durch eine fundierte, gute, reflektierte, besonnene Arbeit in der Weiterentwicklung unserer technischen Möglichkeiten im Bereich Datenplattformen und digitaler Zwillinge, digitale Analyse-Tools, dass wir da eben auch sehr stark unterstützen können bei genau diesen Herausforderungen. Also ich sehe es nicht als entweder oder, auch wenn es leider in der Haushaltsrealität manchmal genau zu dieser Fragestellung kommt, die ich dir zwangsläufig, wie alle anderen Leute auch leider, nicht beantworten werde können. Aber ich denke, dass da genau der Ansatz sein sollte, das zusammenzudenken und nicht im Gegensatz.
Mhm. Du hast jetzt so verschiedene Stichworte genannt von Kosten, Nutzen über Haushalte, über, wir haben in der Vorbereitung zum Podcast vorhin ein bisschen darüber philosophiert, was jetzt in deiner neuen Signatur stehen sollte in E-Mails, weil wir noch nicht, weil du dich vielleicht jetzt noch mal ein bisschen neu finden musst nach dem Auslaufen des Projektes. Du bist noch in Hamburg. Wir reden mit dir über den digitalen Zwilling. Das bedeutet ja auch, das Auslaufen des Projektes hat jetzt nicht bedeutet, dass dieses Thema keine Rolle mehr spielt in der Stadt.
Jetzt absolut.
Ja, genau. Und jetzt würde mich interessieren, wann hast du und dein Team sicherlich auch angefangen mit dieser Arbeit da dran, dass es jetzt nach der Förderung auch weitergeht? Weil das ist ja nicht, das funktioniert ja nicht irgendwie Anfang Dezember, fällt einem auf, die Förderung läuft aus und hallo, Herr Bürgermeister, Frau Bürgermeisterin, ich würde gerne weitermachen, aber ich habe keine Fördermittel mehr, es ist schon okay, oder? Ja, klar, geht in Ordnung, so funktioniert das ja nicht. Deswegen, wann habt ihr angefangen, was waren eure Schritte, wie habt ihr euch auch ein Stück weit vielleicht auch unersetzbar gemacht?
Ja, vielen Dank für die Frage, Anni. Und das ist aus meiner Sicht auch eine der ganz großen Herausforderungen, gerade von so Förderprojekten, die zwangsläufig, das ist ein Kernkriterium von Projekten, dass sie endlich sind, dass von vornherein klar war, es ist endlich. 5 Jahre sind ja im Projektkontext ein sehr langer Zeitraum sogar, ne? Aber es ist endlich und es ist aber ein Thema, was nicht endlich ist. Das war für uns von vornherein klar, ne? Wir haben das genutzt, um viele Dinge aufzugleisen, Zusammenarbeitsmodalitäten aufzubauen, Anwendungsfälle umzusetzen, technische Komponenten weiterzuentwickeln, auf technischer Ebene Baukastensystem aufzubauen, zu entwickeln, sinnvoll mit den Schnittstellen umzugehen, haben ein ganz tolles Team. Und du fragtest jetzt gerade nach Hamburg, aber das Gleiche gilt genauso für Leipzig und für München und auch für viele andere Städte und Kommunen, die in dem Themenfeld unterwegs sind. Aber zurück zu deiner Frage mit Fokus auf Hamburg. Wir haben Ich mache noch einen ganz kurzen Schwenk, wenn ihr erlaubt. Also wir haben im Kontext dessen, was wir uns als Projekt CAT vorgenommen haben, was unsere Ziele waren, was sozusagen die Marschroute war, und auch das, was wir uns ins Pflichtenheft geschrieben haben und kontinuierlich sogar ausgebaut und ergänzt haben, um weitere Bestandteile, weitere Ziele, die wir erreichen wollten, haben wir die Dinge erreicht, die wir erreichen wollten. Und da sind wir als Projektteam auch aus meiner Sicht zu Recht durchaus stolz drauf und gucken da glücklich und zufrieden drauf zurück. Und ein Punkt, auf den ich aber darüber hinaus auch sehr glücklich zurückgucke, ist, dass wir es geschafft haben, parallel zum Projekt gleichzeitig dafür zu sensibilisieren, darauf hinzuweisen, darauf hinzuwirken, dass wir mit diesem Thema weitermachen wollen. Also erstmal diese Bereitschaft zu signalisieren, die dann auch glücklicherweise auf offene Ohren gestoßen ist, auch wenn das erwartbarerweise ein längerer Prozess war. Na, also du hast ja auch nach der zeitlichen Perspektive gefragt. Das haben wir an sich quasi fortlaufend am Anfang sehr abstrakt mitgedacht und dann die letzten 2 Jahre zunehmend intensiv, weil wir dann auch sagen konnten, ne, wir haben hier Mehrwerte generiert, wir haben ein Ökosystem aufgebaut auf technischer Ebene, auf Personenebene, also viel hängt auch einfach an ganz konkreten Menschen, haben Tools entwickelt, haben einfach auch als Stadt oder auch als Städte, das war überall so, haben wir einfach Erfahrung sammeln können, auf deren Basis wir jetzt noch viel mehr aufbauen können, wenn wir denn dürfen, wenn wir das Mandat dafür kriegen. Und das ist uns erfreulicherweise geglückt. Und das ist natürlich gar kein Selbstläufer, weil natürlich jede Kommune, also so auch die Modellprojekte Smart Cities, natürlich sich gefreut haben über eine Bundesförderung. Dass dann auch die Frage ist, naja, wenn die Bundesförderung ausläuft, wie sehen wir da den Nutzen und das Potenzial dessen und wie können wir das gegenrechnen gegen die Kosten, die dem gegenüberstehen? Na, danach hattest du ja auch gerade gefragt, Anni. Und da hatten wir das Glück, auch durch das CAP-Projekt und auch weitere Themen, ne, rein, selbst wenn wir nur auf Hamburg gucken, gibt es ja auch innerhalb der Stadt weitere Teams, weitere Akteure, weitere Einheiten, die sich mit digitalen Zwillingen beschäftigen. Und da hatten wir das Glück, das Mandat zu bekommen. Und ich leite jetzt eine zentrale Einheit nach wie vor in der Senatskanzlei, in der wir ja den strategischen Hut aufhaben, für Hamburg urbane digitale Zwillinge weiterzuentwickeln. Natürlich in enger Zusammenarbeit, unter anderem mit dem Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung, wo die technische Federführung liegt für das Thema. Natürlich in enger Zusammenarbeit mit den weiteren Hamburger CAP-Partnern der letzten Jahre. Da hatten wir ja verschiedene städtische Unternehmen und Fachbehörden noch involviert, auch IT-Dienstleister und eben aber auch mit weiteren städtischen Akteuren, weiteren Fachbehörden, planenden Ämtern, städtischen Unternehmen, städtischen Akteuren. Also das ist auf jeden Fall ein ganz großer Meilenstein auch für mich gewesen, dass wir das erreicht haben, so umzusetzen und haben das natürlich jetzt auch parallel schon zum Projektabschluss aufgegleist. Denn wie du schon richtig sagtest, das kann man nicht im Dezember feststellen und im Januar dann fröhlich weitermachen. Deshalb sind wir jetzt im Januar dabei, fröhlich weiterzumachen mit dem, was wir schon angefangen hatten aufzubauen und haben aber gleichzeitig jetzt gerade die Möglichkeit, nochmal auch wirklich zu schauen, was sind die konkreten Potenziale, Bedarfe in Hamburg, das Ganze eben nochmal thematisch auf breitere Beine zu stellen, denn das war im Rahmen des CAP-Projektes ja auch sehr stark auf Stadtentwicklungsprozesse fokussiert durch die BMWSB-Förderung und da gibt es natürlich auch Potenziale im Bereich Mobilität, im Bereich Umwelt, um nur noch 2 weitere Beispiele zu nennen, aber grundsätzlich besteht das Potenzial überall.
Was du denn noch eher, du so als eher reiche Stadt, eher reiches Bundesland, hast du denn noch irgendeinen Wunsch so an die Bundespolitik, welche Rahmenbedingungen, die du dir in 26, 27 so vorstellen könntest, damit das alles dann da laufen wird so?
Ach, Wünsche habe ich viel. Und falls da gerade jemand zuhört und sich für meine Wünsche interessiert, dann artikuliere ich sie sehr gerne. Also ich denke, dass es bei einigen Themen wahnsinnig hilfreich und wertvoll ist, sich vor Augen zu führen, dass datengestützte Entscheidungsfindung, Arbeit mit Datenplattformen, digitalen Zwillingen wirklich auch Infrastrukturfragestellungen beinhalten. Also digitale Infrastruktur aus meiner Sicht ist ein ganz zentrales, wertvolles, wichtiges Momentum für uns auch als Deutschland und die Kommunen, die in Deutschland an diesen Fragestellungen und Themen arbeiten. Von daher denke ich, dass wenn wir da auch deutschlandweit investieren und aber eben auch gewisse Strukturen oder Strategie einrahmen, dass das auch durchaus hilft, ne? Dass wir nicht zu viele Parallelprozesse, Strukturen, Lösungen generieren, die für sich genommen wertvoll sein können, aber aus gesamtgesellschaftlicher Sicht natürlich das Potenzial an Skalierung und Mehrfachnutzung erhöht wird, wenn wir da beispielsweise auch strukturiert auf Standards setzen, ne, dass einfach gewisse Standards dann auch verbindlich sind. Und wenn dann im Rahmen dieser Anschlussfähigkeit dann Dinge neu entwickelt oder weiterentwickelt werden, dass eben das Potenzial an Mehrfachnutzung, Nachnutzung erhöht. Das ist so ein konkreter Wunsch, den ich habe. Ansonsten hatte ich jetzt wieder mit Blick auf die letzten Jahre und die Gespräche, die ich auch mit anderen Städten und Kommunen geführt habe, regelmäßig auch das Feedback bekommen, Mensch, ihr habt das ja so gut in Hamburg, nicht nur vielleicht im noch zumindest bundesweiten Vergleich, was die Haushaltslage betrifft, Steffen, die du gerade ansprachst, sondern auch was die Datenverfügbarkeit betrifft. Durch das Transparenzgesetz in Hamburg von 2012, in dem rein sinngemäß festgelegt wurde, Daten, die nicht explizit durch anderes Recht schützenswert sind, sind zu teilen. In Klammern, und da kann man ja auch Freigabestufen mit verknüpfen, ne? Also das heißt jetzt nicht, dass in unserer urbanen Datenplattform irgendwelche schützenswerten Daten frei verfügbar sind, ne, aber dass wir einfach auch innerhalb der Verwaltung diese Datensilos dadurch vergleichsweise gut schon gehoben haben und da auch nach wie vor natürlich einiges vor uns haben, aber da einfach einen riesen Datenschatz haben, an dem wir nicht nur mit technischen Schnittstellen, sondern eben auch mit inhaltlichen Schnittstellen arbeiten können. Ich denke, Schnittstellen ist einer meiner Lieblingsbegriffe. Die können wir auch einfach wirklich inhaltlich verstehen. Ne? Es gibt so viele thematische Schnittstellen. Es ist einfach nicht monokausal. Es ist schön, wenn wir die Komplexität auch eben in unserer Arbeit bestmöglich versuchen abzubilden, um dann eben auch nicht nur einseitige thematische Entscheidungen in komplexen Fragestellungen treffen zu können. Das heißt, sowas wie Transparenzgesetz für alle, da hätte ich jetzt aus meiner Hamburger Perspektive zwar nichts von, aber ich kann mir vorstellen, dass andere davon sehr profitieren würden.
Ja, Schnittstellen und Schnitzen, Anni. Jetzt kommen wir langsam.
Ich wollte gerade sagen, also
ja, Zeit rennt wie
hätte
immer
ich in diesem nicht laufen Podcast. Können, Nora. Also Schnittstellen und Schnittchen ist ja vielleicht mit einem Bier im Bauch dann auch schon sehr, sehr eng beieinander sprachlich, noch enger als sonst.
Also ich bin hier gerade noch bei meinem Tee. Ich weiß nicht, was ihr vor euch stehen habt.
Ich bin auch nur beim Wasser, leider. Genau, Urba, vielleicht weißt du, dass wir kurz und würzig heißen, wegen der Tradition bei kommunalen Veranstaltungen häufig Schnittchen gereicht zu bekommen. Und wir, unsere Podcast-Gäste, immer fragen zum Schluss, was denn ihr Lieblingsschnittchen ist. Vielleicht, wenn du mal irgendwo vorbeikommst und dann kann man dir nicht nur seinen Lieblingsatlas hinlegen, sondern auch noch dein Lieblingsschnittchen daneben stellen. Vielleicht auch mal, wenn du ans EESE kommst. Deswegen würden wir gerne wissen, was ist dein Lieblingsschnittchen, Nora?
Also ich liebe sehr so orientalische Dinge, von daher so ein Hummusschnittchen oder vielleicht auch so eingelegtes Gemüse oder so, würde ich sofort nehmen, aber ich bin da auch durchaus kompatibel zu vorhandenen Schnittchen. Also so eine schöne Käsestulle mit einem Radieschen drauf oder so würde ich auch nicht schmähen, würde ich auch gerne essen.
Okay, alles klar, gut. Schauen wir mal, was wir dann auf Vorrat haben.
Klassiker orientalisch interpretiert.
Ja.
Nochmal.
Ja, schön. Vielen, vielen herzlichen Dank für das super kurzweilige und sympathische Gespräch mit dir.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Ja, an euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns und Nora über urbane digitale Zwillinge und Hamburg zu sprechen. Und wir freuen uns auch jetzt schon, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Ciao.
Tschüss.